Wir liken, wir sharen, wir posten und die einen machen das in ihrer Freizeit und die anderen beruflich. Soziale Medien haben vor allem das Online-Marketing in den letzten 10 Jahren auf ein ganz anderes Level gehoben und dadurch auch neue Berufsbilder wie das der Influencer und Content-Creator geschaffen. Welche Herausforderungen und Chancen dadurch entstehen und wie wohl die Zukunft von Social Media aussieht, das alles hört ihr in der aktuellen Folge.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Episode, heute mit mir, Jana Heinisch. Und ich bin seit über einem Jahrzehnt leidenschaftlich auf Social Media aktiv. Und als ich damals meinen Instagram-Kanal erstellt habe, da gab es noch keine Stories, keine Videofunktion, geschweige denn, dass man irgendwie die Möglichkeit hatte, sich Textnachrichten zu schreiben. Dafür brauchte man tatsächlich noch eine externe App. Und alles, was man machen konnte, war damals quadratische Bilder in einem Raster posten und bunte Filter drüberlegen. Und heute ist Instagram einfach 100 Milliarden Dollar wert. Und als Unterhaltungsplattform, als Netzwerk und vor allem auch als Marketingplace gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt auch neue Apps, wie beispielsweise TikTok, die den Markt erobert haben. Und mit mir hier heute sitzt ein Interviewgast, den ich mir als Verstärkung und Experten dazu geholt habe, der sich mit diesem Thema ganz besonders auskennt. Er ist nämlich Content Creator und vor allem auch Comedian. Herzlich willkommen, Nico Stank.
Schön, hallo,
dass du da bist.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gern. Hast du heute schon was gepostet, dass du hier bist?
Ich habe noch nichts gepostet. Habe ich das? Nee, wir haben es aufgenommen, aber ich habe es noch nicht gepostet tatsächlich.
Ah, okay.
Boah, ein Jahrzehnt machst du das schon. Das hatte ich das noch nicht.
Wann hast du angefangen?
2016, glaube ich, mit Instagram.
Ja, krass. Und davor warst du, hattest du einen privaten Account oder?
Nee, auch nicht. Ich glaube, ich hatte nur Facebook und dann 2016 habe ich, glaube ich, Instagram oder 2015 oder 16.
Da ging es ja so langsam los.
War schon crazy.
Also die ersten Unternehmen, glaube ich, die haben 2014 so ein bisschen damit angefangen, so ganz, ganz bisschen Kooperationen zu machen. Oder
echt?
Irgendwas.
Damals schon?
Das ging so langsam, so
ach,
Step
krass.
By Step. Und dann kam das alles. Weißt du noch, wann du deine erste so eine Kooperation hattest?
Ja, ich glaube, die war mit Comedy Central.
Mhm.
Und ich glaube, während Corona dann.
Ah, ja, okay.
Nee, gar nicht. Ich weiß, das war richtig schlecht. Ich hatte mal, so, ich trinke ja gar keinen Alkohol, und mir hat irgendeine Berliner Marke so einen Wodka geschickt.
Ah, ja,
und ich
schön.
War so, das ist ja cool, dann kriege ich den ja. Und dann habe ich ein Foto gepostet mit diesem Wodka und es war irgendwie zu Weihnachtszeit oder zu Silvesterzeit. Und ich meinte, trink keinen Alkohol, macht's wie ich, trink eine Maracuja-Softshot. Und ich dachte mir, wie schlecht für diese Brand einfach. Ich so, hier so Wodka-Werbung, trink keinen Alkohol.
Das war also damals auch zu der Zeit, als es keine Briefings gab vorher, ja?
Da gab es kein Briefing, nee.
Das wurde einfach nur rausgeschickt. Geil. Du hast ja eigentlich mal ganz anders angefangen. Also du kommst aus dem Ruhrgebiet eigentlich, du bist eigentlich Musical-Darsteller, du hast da Theater gemacht.
Mhm.
Die Richtung ist ja schon das, was man heute so ein bisschen bei dir sieht. Aber irgendwie hat sich das alles ganz anders entwickelt.
Ja, tatsächlich nur durch Corona. Also ich habe vor Corona noch Stand-up schon gemacht auch. Ich habe Fotografie noch gemacht, also Porträtfotos von SchauspielerInnen oder FreundInnen. Und dann habe ich quasi noch, was habe ich noch gemacht? Synchron gesprochen habe ich noch. Und dann kam Corona und dann war alles vorbei. Und dann saß ich da und dachte mir, ich hatte immer das Ziel halt der Schauspielerei oder so Stand-up. Und dann war ich so, ja, okay, wenn ich jetzt hier still sitze, dann passiert halt auch nichts. Und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. Und dann meinte damals ein Freund zu mir, mach doch auch TikTok. Und dann war ich so, was ist das? Das ist nicht so eine Kinder-App noch so?
Ja,
also tanzen die da nicht immer? Musical.ly?
Ach ja, muss Musical.ly, genau.
Und dann dachte ich, tanzen die da nicht immer so? Und der so, nee, das ist jetzt gerade vor dem Kommen. Und das war so ganz am Anfang von Corona. Und dann habe ich quasi für Instagram Videos gedreht und habe die dann gleichzeitig da hochgeladen.
Mhm.
Und dann ist man ja bei TikTok viel schneller noch gestiegen am Anfang.
Voll.
Und dann habe ich irgendwie so dieses Ich als in verschiedenen Berufen gehabt und dann habe ich irgendwie Ich als Pfleger, weil dann gerade diese Pfleger, dieses Thema da so aufkam und dann ging das so schon so ein bisschen viral. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie mache ich das zweite noch und dann fing das so, habe ich irgendwie größere Zahlen immer bekommen und dann habe ich ein Video hochgeladen, wo ich dachte, ey, das ist irgendwie voll komisch, oder? Und Freunde, nee, mach das doch einfach. Und dann hat das 5 Millionen Views gehabt und dann war ich so, irgendwie scheint das zu funktionieren und ab da habe ich jeden Tag dann außer sonntags ein Video hochgeladen.
Das finde ich
richtig crazy,
so
ja.
krass. Du bist ja eher im klassischen Sinn, was man sagen würde, Creator, also man unterscheidet ja mittlerweile so zwischen Content-Creatern und Influencern. Influencer sind eher so Leute wie ich, die also, da dreht sich die Welt um sich selber, das sind eher so die Egomane in unserer Berufswelt. Und Content Creator sind wirklich die, vor denen ich wirklich Respekt habe, weil die sich immer wieder zu bestimmten Themen was Neues ausdenken.
Mhm.
Und ich finde das wirklich so krass, weil ich mir denke, wo kommen dann die ganzen Ideen her? Also klar, aus Alltagssituationen wahrscheinlich, aber du musst dich ja wirklich hinsetzen und auch ein Skript schreiben, oder nicht?
Genau, ich habe dann am Anfang dieses Ich in verschiedenen Berufen gehabt und dann habe ich halt irgendwann auch alle Berufe durchgehabt.
Ja, dann
war es irgendwann so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann kamen wir auf diese Geschichte, wer bist du beim Bäcker? Wer bist du beim Arzt. Und dann ist das irgendwie entstanden und dann, das war halt so gruselig, weil man dann auch irgendwie gecheckt hat. Oder zum, also ich habe ja auch Freunde gehabt, die auch Instagram gemacht haben, aber ich wusste ja nicht, also was das für eine Power noch so hat und wie schnell das, so, das ist ja richtig schnell gestiegen auch. Ich erinnere mich, dass eine, ich glaube, das war so eine Mama-Influencerin und die hat so eine Story über mich gemacht und meinte, der ist so lustig und ich habe dadurch 12.000 Follower an dem
Wahnsinn.
Tag bekommen. Was das, also was sie auch für eine Power
crazy.
Hatte dann quasi. Ja.
Ja, aber ich finde, das ist ein guter Punkt. Man sieht häufig, weil mittlerweile, wir unterhalten uns ja auch gerade auf einem Level, wo wir beide wissen, okay, das ist jetzt ein Beruf und das funktioniert so und so und da gehört das und das dazu. Wenn man jetzt beispielsweise mit jemandem spricht, der Babyboomer oder Boomer-Generation, dann musst du bei Dingen anfangen zu erklären, wo es mir manchmal schon schwerfällt, das irgendwie zu erklären, weil du dann merkst, ja, es ist so abstrakt auf eine Art und Weise. Wie machst du das? Also wenn du dich mit jemandem unterhältst, der deutlich älter ist, was sagst du, was du machst?
Oh, aber das ist, glaube ich, gar nicht so komisch, dass ich sage, ich mache so Comedy-Videos. Das kann man noch so erklären, finde ich. Ich mache so Comedy-Videos auf Instagram und TikTok und dann kannst du die anschauen, das finden die dann lustig. Und
dann
noch so.
Aber
trotzdem verstehen die,
Geld,
genau,
das
verstehen die dann trotzdem nicht. Und die verstehen dann auch gar nicht, welche Summen man verdient und sowas. Und das wusste ich ja auch nicht, dass man damit überhaupt Geld verdient. Also so, ich habe ja nie mit Freunden darüber gesprochen. Hey, und wie viel verdienst du für deine Kooperation?
Voll.
Also man hat das ja schon gesehen, dass ne, anhand der Kleidung und anhand des Urlaubs und so. Aber ich wusste ja nicht, dass man damit so Geld verdienen kann auch. Aber das ist ja schon crazy, dass man davon auch so leben kann. Ich glaube, ab 30.000 habe ich dann gearbeitet.
Guck mal,
quasi.
Ich habe erst bei 60 angefangen, weil ich habe super lang so Reisesachen auch geblockt
aus
der Fliegerei.
Ganz cool
und so.
Auch.
Mir war das auch überhaupt nicht bewusst. Ja. Und mittlerweile siehst du ja auch diese Veränderung im Markt. Und ich bin super gespannt, wie sich Social Media dahingehend noch weiterentwickeln wird, weil wirklich Leute, die haben 5.000 Follower, 10.000 Follower und die haben das so professionalisiert. Du guckst dir deinen Feed an, du guckst dir deine Videos an, es ist top bearbeitet, es ist top gefilmt. Das war am Anfang ja nicht so, weil auch diese ganzen, ich sag mal, Geheimnisse des Bearbeitens oder...
Das gab es da alles, so, da gab es auch keine Face-App und sowas. Also das war ja da alles gar nicht.
Davon mal abgesehen.
Also da hast du ja nichts. Also,
ja.
Aber das gab es ja gar nicht da. Du hast, ich habe dann auch als, ich glaube meine ersten, ich hatte aber schon eine Kamera dadurch, dass ich quasi ja die Fotos gemacht habe und dann war ich so, ich brauche einen Greenscreen. Ja auch. Und dann habe ich auch, da ist hier gerade nämlich den Greenscreen, und dann habe ich einfach so ein Bettlaken gekauft von Amazon, glaube ich, für 12 Euro und habe mir das am Schrank drauf also angehangen und habe mir so billige Softboxen bestellt. Das hat ja völlig funktioniert auch. Und dann hat natürlich optimiert man das immer wieder dann. Obwohl, jetzt habe ich immer noch, ich habe das jetzt
Ich habe auch immer noch billige Softboxen.
Ja, ich auch noch, die sind voll gut auch eigentlich. Ja.
Wenn du jetzt so ein Video produzierst, wie lange würdest du sagen, dauert der komplette Ablauf von die Idee haben, die Idee irgendwie skripten und fertig sein und hochladen?
Also am Anfang hat es viel, viel länger gedauert, weil ich das alles vom Greenscreen gemacht habe. Dann musste ich das Licht quasi ja noch setzen und so. Und dann die Ideen habe ich tatsächlich ganz oft mit Fenia quasi, meiner Managerin hier, aufgenommen. Also quasi, wir haben telefoniert und ich meinte, ich habe so eine Idee oder sie hat eine Idee. Und dann sind wir so Sachen durchgegangen. Was passiert dem Bäcker? Und dann sind wir verschiedene Sachen. Ah, das passiert noch und das. Und dann hat das irgendwie, ja, hat das gedauert, immer so eine halbe Stunde, so eine Ideensammlung. So, und dann quasi das Filmen an sich, das dauert so, würde ich auch nochmal sagen, eine halbe Stunde, aber das Schneiden hat immer super lange gedauert. Also ich erinnere mich damals, als ich noch diese Comedy-Figur Nicola hatte, dann habe ich ja wirklich so 5 bis 6 Minuten Videos gehabt und hatte ein Video mal mit Nicola im Dschungelcamp und das hat, glaube ich, boah, das hat fast einen ganzen Tag gedauert. Das hat so lange gedauert, weil ich dann ja auch aus der Serie, also aus der Sendung, die Sachen rausschneiden musste und erstmal raussuchen musste, worauf ich reagiere, was ich so sagen kann. Das war schon, aber jetzt geht das tatsächlich, glaube ich, so 3 Stunden, so würde ich sagen.
Aber wenn man dann überlegt, dass man ja trotzdem jeden Tag ein Video hochlädt und das ist ja nur das. Also du machst ja trotzdem noch, du sprichst ja immer noch synchron.
Genau.
Du machst immer noch
Tour
Schauspiel.
Quasi,
jetzt gerade Elias Mbarek, Caroline Herfurth, also das sind ja auch Namen. Du hast ganz viel damit irgendwie, du bist breit aufgestellt und ich glaube, das unterschätzen Leute dann doch manchmal, was das für ein Aufwand ist.
Ich finde eher, dass ich das, was ich unterschätzt habe, ist so die Kopfsache. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber ich habe dann das Gefühl, jetzt habe ich 2 Tage nichts gepostet, jetzt entfolgen die mir, ich bin nicht lustig. Und ich merke auch so, dass wenn ich zum Beispiel, ich gehe jetzt so ins Gym quasi auch und wenn ich dann so Fortschritte poste, das ist so völlig uninteressant, weil die Menschen so in Schubladen denken und so dann, ja, wir folgen dir, weil du lustig bist.
Das ist, glaube ich, genau
ist jetzt,
der
mach
Unterschied.
Mal da, poste mal nicht da sowas jetzt.
Ja.
Poste mal was Lustiges und dann merke ich das auch, dass sowas dann nicht so gut ankommt.
Ja.
Oder wenn ich sage, man merkt immer, wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn ich jetzt poste, ich bin bei Radio Energy, ist so, ich mache einen Post und der kriegt aber nicht so viele Likes wie natürlich das lustige Video, weil das ist dann so ein Informationspost. Das finde ich dann irgendwie so schade. Ich weiß nicht, ob Instagram das mittlerweile auch macht, weil die wollen ja auch so auf Video-Content die ganze Zeit.
Mhm.
Wie so TikTok, ob die das so...
Ich glaube, es liegt daran, weil ich hatte genau das Thema mit einem Kumpel von mir, der auch eigentlich mit TikTok groß geworden ist und auch tendenziell eher ein Creator ist als ein Influencer. Und die Leute, die Creator abonnieren, abonnieren dich ja wirklich wegen der Videos, wegen dem Comedy, weil sie es lustig finden. Die interessiert weniger die Person dahinter im Privatleben. Und dann ist es auch schwierig, wenn du was aus dem Privatleben, wie zum Beispiel, hey, ich mache jetzt einen Podcast mit Giez und Schnauze oder so machst, weil sie eigentlich dir gefolgt sind wegen der lustigen Videos.
Ja.
Und bei Leuten, wenn du Influencern folgst oder Menschen aus dem öffentlichen Leben oder so, willst du ja wissen, was machen die denn privat? Und zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe letztens einen Infopost gemacht zum Thema Eigenheim und da hätte ich gedacht, boah, der performt bestimmt nicht so gut, ist ja schon ein ziemlich trockenes
so
Thema.
Wohnung und so.
Und es hat voll gut funktioniert, obwohl es ein Infopost war.
Ja, aber das ist, weil sich Leute damit so identifizieren können. Als ich gepostet habe, dass ich umgezogen bin, hatte ich richtig krass viele Likes drauf und war so, oh mein Gott. Oder als ich so gesagt habe, soll ich mir die Haare abschneiden? Dann war, ich glaube, ich hatte, das weiß ich noch, das war auch, ich glaube, das war aber ein Ende Corona, ich glaube, ich hatte 1.500 Kommentare dazu bekommen, wie ich mir die Haare abschneide. Ja, also, wow. Und dann war ich auch so, also sowas funktioniert gut mit so Wohnung und so auch.
Ich glaube generell, wenn du Leuten eine Vorgabe gibst, also oftmals sieht man ja auch so bei Leuten, die viel Beauty machen oder so, dieses choose your favorite 1 to 5 und dann gibt es 5 Bilder und die Leute sollen sich aussuchen. Und in dem Moment, wo du, glaube ich, den Konsumenten das Gefühl gibst, triff eine Wahl aus einer Auswahl, ist natürlich das Engagement auch hoch. Wenn du aber so klassische Call-to-Action-Fragen dahin schreibst, so, was habt ihr am Wochenende gemacht? Das ist mittlerweile,
wir sind darüber hinaus,
über diesen Punkt irgendwie so.
Und es dauert auch, glaube ich, den Leuten zu lange, da so einen Text überhaupt hinzuschreiben.
Ja.
Also ich finde das eh krass, wie oft man sich, also bei manchen Kommentaren, was da für Blöcke stehen und wie die Leute sich so Mühe geben.
Wahnsinn,
noch.
Oder?
Ja.
Aber das finde ich schön, weil man merkt, dass es gewertschätzt wird.
Ja,
merkst du da einen Unterschied zwischen TikTok und Instagram?
Ich bin tatsächlich gar nicht so, ich finde, ich bin viel mehr auf Instagram aktiv durch die Stories. Ich habe jetzt, glaube ich, seit einem Monat angefangen, auch dies, aber aufgrund auch der Tour, weil ich dachte, ich habe so gemerkt, dass wenn wir unterwegs sind und ich dann so angesprochen werde, dass die meisten, auch auf Mallorca war ganz komisch, oh, ich kenne dich von TikTok. Und ich war immer so, hä, von TikTok? Und das ist aber auch die gleiche Altersgruppe. Und ich dachte tatsächlich, bei TikTok ist jünger eigentlich, aber ist es gar nicht. Und dann habe ich auch angefangen, die Tour und so da zu posten quasi, weil ich das vorher gar nicht gemacht habe. Und auch Stories da zu posten. Das kann man ja jetzt auch quasi, glaube ich, auch.
Gemacht.
Ja, das habe ich dann einfach, ich habe jetzt poste, aber nimmst du deine Story mit Instagram schon auf oder nimmst du die mit Video vorher
so
auf?
So und so, gibt beides.
Genau, ich nehme immer mit Video nehme ich vorher auf und dann habe ich gedacht, dann kann ich das ja auch einfach da hochladen.
Ja,
ja.
Und funktioniert's?
Ja.
Okay.
Also ich hatte bei einer Story auch mal richtig hohe Views, da ich so, wow.
Ja, manchmal, das ist glaube ich auch das, deswegen bin ich gespannt, wie sich Social Media weiterentwickeln wird. Es geht ja darum, nicht stehen zu bleiben. Du musst dich immer neu erfinden, du musst immer irgendwie was machen und irgendwann denke ich mir, sind Dinge vielleicht auch zu Ende erzählt und zu Ende dargestellt? Und was passiert dann irgendwann?
Ja,
und die klassische Frage, die ja uns immer gestellt wird, was machst du denn irgendwann, wenn es die App nicht mehr gibt? Oder was? Ich meine, wir sind breit aufgestellt, wir machen viele Dinge nebenbei. Aber es ist ja schon ein Gedanke, mit dem man sich irgendwie mal befassen muss. Macht dir das Angst? Hast du manchmal Zukunftsangst?
Ich bin tatsächlich immer so ein sehr spontaner Mensch und ich habe ja auch immer Berufe gehabt, quasi, wo ich keine Sicherheit hatte. Und ich glaube, dass mich das nicht so abgeschreckt hat oder abschreckt, weil ich generell immer gute Lösungen für mich gefunden habe.
Mhm.
Auch also beim Musical war das dann so, dass ich hatte damals mal Schauspielerfotos, waren zu oder sind immer noch super teuer, immer so, ich glaube, meine ersten waren so 800 Euro und ich habe die ganzen Porträts, ich glaube, es ist mittlerweile bei 1,5 und dann hatten KollegInnen immer so schlechte Fotos und da dachte ich mir so, die zahlen so 300 Euro für so schlechte Fotos, ich glaube, ich kann auch schlechte Fotos machen. Und dann habe ich angefangen halt Fotos zu machen und so hat sich das dann quasi mit dem Porträtshooting für mich entwickelt, dass ich dann dachte, ah, dann kann ich damit vielleicht Geld verdienen mit schlechten Fotos und dann wurden die
ein gutes Konzept.
Aber dann wurden die ja irgendwann besser, du verbesserst dich ja auch und dann habe ich damit ja auch Geld verdient. Ich glaube, ich habe immer ganz gute Lösungen für mich so gefunden.
Also sich neu erfinden
also,
zu können,
genau,
sagst du.
Ich habe jetzt nicht so Angst quasi.
Ja. Ich habe gestern noch so einen Fragesticker gemacht, auch mit Community-Fragen. Und da hat zum Beispiel jemand gefragt, das passt nämlich jetzt zum Thema, wie vielversprechend kann man heute noch in die Branche einsteigen? Und wenn ja, was wäre dabei zu beachten? Was würdest du sagen?
Boah, ich glaube, also auserzählt ist das noch lange nicht. Glaubst du, das ist auserzählt schon?
Ich weiß nicht, ob es auserzählt ist, aber man merkt ja schon, dass vieles absackt, habe ich zumindest das Gefühl.
Nee, aber wenn du doch auf TikTok bist, zum Beispiel dieses Tube Girl, die mit der Kamera, dieses auf TikTok, die ist ja jetzt innerhalb von 2 Wochen so krass gestiegen, dass sie zu Valentino eingeladen, die hat, glaube ich, eine Kooperation mit Valentino gehabt, mit Boss gehabt, mit Bentley gehabt, die hat, glaube ich, mit Troy Sivani, diesen neuen Song gehabt, mit dem hat sie eine Kooperation gehabt, mit so ganz vielen Stars und ich denke mir so, das war innerhalb von 2 Wochen.
Mhm.
Und das, also ich glaube, bei TikTok und so und diese ganzen Videoformate sind lange noch nicht auserzählt.
Aber glaubst du, das bezieht sich nur auf TikTok und nicht auf Instagram?
ich glaube, von Instagram sind alle sehr genervt, weil die ganze Zeit die Sachen so ändern und auch jetzt auf Videocontent gehen. Und man mochte ja auch Fotos. Ich habe auch das Gefühl, ich würde viel mehr Sachen gerne posten, die ich mag, aber das kommt nicht gut an, weil entweder das vielleicht nicht gemocht wird, dass ich Fotos generell poste oder Instagram das einschränkt. Das finde ich schon blöd, weil ich denke mir, ich habe ja da schon TikTok für Videos. Warum muss Instagram das jetzt so nachahmen?
Naja,
das finde ich blöd.
Natürlich mitgehen
ja, aber irgendwie. Das ist doof.
Hast
dann.
Du das Gefühl, dadurch trotzdem authentisch sein zu können oder hast du das Gefühl, manchmal dich für den jeweiligen Erfolg eines Videos oder des Inhalts anders verhalten zu müssen, als du es vielleicht organisch tun würdest?
Nee, das habe ich gar nicht.
Das ist
also
schön.
Ich mache schon immer so das, worauf ich Lust habe. Und ich merke ja auch, man merkt ja mit der Zeit auch, was kommt gut an und was kommt nicht gut an. Das ist ja wie dieses, merkst du selber, was sich irgendwie entwickelt hat.
Das ist
weil
crazy.
Das finde ich super freut.
Leute, also das finde ich ist wirklich,
oder
ich habe
genau.
Guck mal, ich habe es dick und fett auf meinen Zettel stehen sogar eingekreist, merkst du selber, weil manchmal. Also zum Beispiel, ich habe TikTok konsumiert und du bist super oft auf meiner For You-Page gewesen, schon seit Jahren.
Gruselig.
Und trotzdem folge ich immer nicht jedem am Anfang, wenn ich sehe, dass er auf meiner For You-Page ist. Und trotzdem bleibt im Kopf, merkst du selber oder auch andere Sprüche. Und du adaptierst es in deinen Alltag.
Ja.
Und ich finde, das zeigt auch die Macht auf von
Social gruselig.
Media.
Ja.
Du änderst deine Verhaltensweise oder irgendwie deine Sprache aufgrund so eines Videos, was du oft guckst. Und das, wie oft passiert dir das, dass Leute das immer...
Immer. Die sagen immer, merkst du selber, oder?
Nervst du dich schon?
Nee, es ist ja lustig auch. Ich merke aber selber, dass ich es vergesse, jetzt oft einzubinden. Und dann versuche ich es jetzt trotzdem nochmal oft zu sagen, damit ich es... Ich vergesse das irgendwie. Und jetzt auch ein Freund, Strifey, kennst du doch auch, oder? Hatte mich auch letztens angemeldet, so, du sagst in der Tour gar oft, also in der Show sagst du das gar nicht so oft. Und ich so, nee, ich glaube, ich sag's nur einmal tatsächlich.
Ach,
also, weil ich finde es dann auch so random die ganze Zeit. Merkst du selber, oder? Weil dann denke ich mir auch so, oh.
Hast du ein Merch, wo das draufsteht?
Ja, das habe ich dann,
okay. Das macht dann irgendwie Sinn. Aber wo du das gerade mit Strifey sagst, das habe ich nämlich hier noch schön auf meinem Zettel stehen. Du bist ja häufig auch mit Kollegen unterwegs. Also zum Beispiel Aline Bock sehe ich oft, Helge sehe ich oft. Und würdest du sagen, weil du das auch vorhin angesprochen hast mit diesem Wachstum von 12.000 Followern durch die Erwähnung, es ist relevant, dass man sich mit Kollegen zusammentut?
Nee. Ich finde, das funktioniert heute nicht mehr, oder? Ich finde auch dieses früher, du wirst auf einem Foto gepostet und hast da total viele FollowerInnen von abbekommen, das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr so. Also ich habe so mit Alina ja das Video gemacht und auch mit Helge und ich glaube, wir hatten so das ähnliche Publikum. Ich habe jetzt nicht eine krasse Steigerung dadurch gemerkt. Also ich habe super, es war so ein bisschen witzig, weil dann Leute, wir haben das ja als Co-Autoren-Post quasi gepostet und dann waren so von Alinas FollowerInnen so, ja, also das mit dem Nico, den finde ich jetzt nicht so lustig. Und bei mir waren, also Alina finde ich nicht, und ich war so, oh mein Gott, also ist doch völlig, okay. Also ne, das ist so, dass die Leute mal sowas kommentieren müssen. Aber das kam...
Du sollst auch nur anschauen und weiterschicken.
Ja, an und Likes, mein Gott. Aber es ist ja super, wenn sie auch kritikfreudig sind, aber das ist dann immer so eine Kritik, wo ich mir denke, ja, es ist jetzt auch gemein der anderen Person gegenüber. Aber so, ich habe jetzt nicht dadurch gemerkt, dass das so... Ich habe es tatsächlich gemacht, weil ich also beide mochte. Ich kannte Alina nur durch TikTok tatsächlich. Ich wusste auch gar nicht, dass sie deutschsprachig am Anfang ist. Und dann haben wir irgendwie über Instagram uns connected und dann haben wir irgendwann geschrieben und dann war es so, ja, wir müssen mal ein Video zusammen machen. Und dann war ich irgendwann so, ja, du machst das doch eh mit dem Greenscreen. Wir können es auch mit dem Greenscreen dann einfach machen. Und dadurch ist dieses erste Video entstanden. Und
weil
Helge,
ihr nicht am selben Ort seid.
Genau,
sie wohnt
in Los Angeles.
Ja, krass.
Und dann war es auch witzig mit dieser Zeitverschiebung und so. Wann posten wir das, zu welcher Zeit? Ah, dann ist bei mir aber 9 Uhr morgens. Ist das komisch und so? Das fand ich schon ganz witzig. Und Helge kannte ich schon vom Musical tatsächlich. Der ist ja auch Musical-Darsteller.
Ja, Schauspieler auch, ne?
Genau, ja.
Ach, ja,
dann
krass.
Haben wir uns schon gekannt. Und dann haben wir irgendwann auch so, ja, wir können ja auch mal ein Video zusammen machen.
Ja.
Also ich habe tatsächlich nie so geguckt, oh, mit wem kann ich denn? Wer hat viele FollowerInnen? Das war gar nicht so... Eher so, wen mochte ich so? Ich habe gar nicht auf die Followerzahl so geachtet.
Aber gerade, glaube ich, wenn man sich dann mag und sympathisch ist und aus der gleichen Sparte kommt, dann
Voll.
Ist es genau, was du sagst. Man hat oft schon die gleiche Community.
Ja.
Hingegen, wenn man mit Leuten dann irgendwie zusammen ist, die vielleicht eine ganz andere Sparte bedienen, das anders ist. Also hier in Berlin tatsächlich leben, ich habe es mal recherchiert, 7.747 Influencer. Das sind die Leute, die auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube aktiv sind und über 10.000 Follower haben und halt auch angemeldet sind im Gewerbe.
Krass.
Also überleg mal, knapp 8.000 Leute, nur in Berlin. Und ich denke mir, okay, in Bezug auf die Einwohnerzahl mag sich die Zahl jetzt irgendwie klein anhören, aber dann doch im Vergleich dazu, wie viele Leuten man vielleicht selber folgt, welchen Kosmos sich auch so anguckt, ist es ja eher schon, also viel, es ist eine große Zahl.
Das ist schon viel,
und die meisten Leute zum Beispiel wohnen in München, die Social Media machen, Düsseldorf, also die ganzen großen Städte, so Hamburg und Berlin ist auch eine Stadt davon. Und dann denke ich mir, es gibt so viele Leute da draußen eigentlich, die doch dann in unserer Branche sind, die auch was vielleicht komplett anderes machen, was ja auch irgendwie partizipieren. Ich meine, wir zum Beispiel haben ja auch wenig Überschneidung, aber trotzdem kann man ja sagen, ist irgendwie eine coole Person, vielleicht macht man mal was mit der oder so. Aber würdest du sagen, das muss man eigentlich machen, um auch Erfolg zu haben? Oder würdest du sagen, nein, man muss nicht zwangsläufig zu sehen sein mit anderen?
Nee, ich finde, dass du kannst es auch alleine machen. Das hat ja bei uns auch funktioniert. Also ich meine, ich habe ja angefangen alleine in der Corona-Zeit. Ich hätte ja gar keine Möglichkeit gehabt, während Corona mit einer zweiten Person irgendwas zu machen, sei denn die wäre irgendwie in meinem Haushalt. Ich finde, das brauchst du nicht. Ich glaube, wenn du eine eigene Idee hast. Was ich aber so gemerkt habe, ist, dass du gerne eine zweite Person brauchst, die dir hilft, die Sachen manchmal aufzunehmen. Mhm. Das finde ich jetzt so nervig. Weil jetzt zum Beispiel habe ich ja das gerade so verändert. Ich hatte ja immer dieses Wer bist du? Und jetzt habe ich es das verändert, dass ich es quasi draußen filme. Mhm. Und jetzt bin ich voll abhängig von der zweiten Person, die das immer filmt. Ja. Das finde ich dann schon blöd, weil vorher war es so, ich habe es im Zimmer gefilmt mit quasi dem Stativ und jetzt brauche ich halt immer eine zweite Person. Das finde ich dann schon manchmal blöd, weil dann ist es so, du willst ja auch nicht mal die anderen fragen, hallo, na, hast du heute nochmal Zeit? Ja, das ist dann immer so, oh.
Machst du das dann, du sagst vorhin, hey, lass mal Kaffee trinken gehen und dann so, ach übrigens?
Nee, oder ich frage dich schon vorher, wie unangenehm das ist. Wir sind ja gerade in einem Café, wer bist du im Café? Das ist ja total lustig. Nee, das finde ich schon gemein sonst. Ja. Ich frage schon, ob sie Lust hätten und ob sie mir helfen würden, wollen würden. Und es dauert auch nur ganz kurz, dauert es nicht.
3 Stunden.
Und dann so, aber ja, die helfen schon gerne.
Ich meine, dafür, das ist ja auch, viele haben dann ja Angestellte mittlerweile. Du hast dann irgendwie Videografen oder so, die dich dabei unterstützen. Das ist ja auch ganz krass, was für andere Berufe dadurch auch noch gepusht wurden.
Ja.
So Cutter zum Beispiel, wie viel die zu tun haben. Ich meine, YouTube ist schon super alt, aber du förderst dadurch schon die Wirtschaft auf eine Art und Weise.
Ja.
Und vielen ist es, glaube ich, gar nicht so bewusst, was damit alles irgendwie dann so einhergeht. Wir jetzt mit Podcasts irgendwie so, ne? Leute, die spannend sind, die du in Podcasts einliest. Also das Thema ist ja eigentlich wahnsinnig groß. Und glaubst du zum Beispiel, die Rollen, die du jetzt hattest im Schauspiel, sind die entstanden dadurch, dass du eine große Reichweite hast?
Ja.
Ja.
Ich habe vorher überhaupt keine Rollen bekommen, weil ich erstmal homosexuell war, wurde immer abgelehnt. Und es wurde mir ganz oft gesagt, dass ich schwer zu besetzen bin. Und ich bin quasi dann, ich habe ja dann mit Social Media dann angefangen quasi und wir hatten dann, ich habe ja gemerkt, dass ich super viele Follower generiert habe und dass mir auf einmal dann solche Leute wie Borat Aktekin folgen, Elise Barak, und ich war dann ja auch schockt. Ich war ja so richtig so, und es war ja dann zum ersten Mal, dass du dachtest, okay, scheint zu funktionieren tatsächlich. Und dann habe ich ja quasi nur durch Borat dann das Casting für den Doris Dörrie Film dann bekommen. Also es geht dann, es war schon crazy, das ging dann alles über Social Media tatsächlich, mit der Tour alles, was daraus entstanden ist.
Findest du es fair?
Fair? Dass das vorher nicht geklappt hat, meinst du, oder?
Ich denke halt gerade daran, weil bei mir war das früher beim Modeln so.
Ja.
Und
dass du vorher schon das Talent auch hattest, aber nicht gesehen wurdest und dann quasi dadurch.
Ich denke mir dann manchmal, ihr wolltet mich damals nicht, jetzt wollt ihr mich, weil ich Follower habe. Also es hat ja auch eine dunkle Seite manchmal vielleicht.
Ja. Es ist so, ich bin so zwiegespalten, weil ich mir auch denke, ich werde gesehen zum ersten Mal und ich werde gesehen, weil ich selber mir was erarbeitet habe. Und dadurch habe ich ein anderes Standing, weil die Leute das auch wertschätzen, dass du das selber erarbeitet hast und weil sie wissen, dass ich nicht abhängig von denen bin. Aber ich bin generell nicht so eine...
Das ist eine schöne Perspektive
Ich bin generell nicht so eine neidische Person gewesen, auch früher. Ich meine natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon noch sehr viel, also nicht sehr viel älter, aber ich glaube, ich bin 34, du bist noch unter 30.
Ich bin 29.
Genau, und ich habe das Gefühl gehabt, dass viele Influencer sind, vor allem so TikTok sind ja noch relativ jung und die haben einen super starken Erfolg. Die Elevator Boys sind alle Anfang 20 und so. Und die wachsen aber auch in einer anderen Zeit auf. Und natürlich hatte ich auch Freundinnen, quasi Ricardo, die sind ja auch alle noch mal jünger gewesen, die dann schon viel mehr Erfolg hatten. Und ich war aber nie eine neidische Person, dachte mir so, sondern eher so, krass, wieso haben die das geschafft und ich nicht? Was kann ich machen, damit ich das schaffe? Und deswegen, glaube ich, habe ich auch in Corona mit den Videos angefangen, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier rumsitze, komme ich ja trotzdem nicht an diesen Erfolg. Weil ich habe immer daran geglaubt, dass ich das mit der Schauspielerei schaffen kann. Und ich weiß noch, das ist so witzig, weil ich saß mit meinem damaligen Freund noch auf dem Bett und ich hatte richtig minus 8.000 Euro, war ich auf meinem Bankkonto und habe da geweint und war irgendwann so, ich schaffe das mit diesem Schauspiel, ich muss das schaffen. Und ich glaube daran, dass ich das schaffe. Und das war so, ich glaube, mit der Tour war so das erste Mal, als ich die Tickets verkauft habe. Und das war ja super verrückt. Weil ich glaube, da haben meine Eltern das zum ersten Mal auch so verstanden mit Social Media. Und ich saß dann da und hatte diese Touranfrage und es ging diese Previews online. Und die Previews hast du vor deiner Tour und das sind so Venues von 100 oder ich glaube von 80, glaube ich, bis 350 hast du so dabei. Und das waren so 5 Termine und ich habe die dann gepostet und ich wusste ja gar nicht, wo die Reise hingeht.
Wie viele Plätze gab es bei der
Tour? Also so, ich glaube dann, also ich habe ja erst diese 5 Termine nur gepostet und dann waren das immer, ich glaube Köln war 80, was war dabei noch? Mainz 250, ich glaube Berlin war 280, Köln 180, also so. Und dann in dem Dreh, glaube ich, und dann habe ich die gepostet und dachte mir, wer weiß, ob jemand die Tickets gab.
Und was machst du auch, wenn es nicht
und
nicht
dann war
Fragen,
Köln, ja, habe ich das gepostet und dann bin ich ins Kino gegangen, weil ich das gar nicht wissen wollte. Ich wollte gar nicht, habe gar nicht auf mein Handy geguckt.
Krass.
Und dann kam ich raus und hatte so viele Nachrichten und Köln war, das hätte ich voll emotional, weil das so krass war.
Oh,
Köln war unter 10 Minuten ausverkauft.
Wahnsinn.
Und der Rest unter einer Stunde ist alles ausverkauft. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann hat man zum ersten Mal gecheckt, das funktioniert.
Ja, und Leute wollen dich sehen.
Genau, und dann war das auch so krass, weil das Booking hat am Anfang noch gesagt, wenn du das Gloria voll bekommst, da passen, glaube ich, 500 rein, ist das richtig krass. Und dann war es so, okay, wir gehen nicht mehr, wir gehen höher schon. Und dann wurde ja alles schon hochgeschraubt und meine erste Show war dann in Berlin mit 1600 Leuten.
Wahnsinn.
Und das war ja super crazy, das war ja dann auch ausverkauft. Und das war so krass.
Wahnsinn.
Und ich erinnere mich noch, dass wir da standen und waren so, boah, was passiert hier? Weil das so verrückt war. Und dann sahen ja auch meine ganze Freundin, Familie war in der Show und so. Und dann kam mein Vater so vor der Show, hinter die Bühne und war so richtig so emotional. Und ich war auch so emotional. Und dann war ich so, oh Gott, ich kann gar nicht auf die Bühne, ich weine gleich so vor. Er so, du schaffst das. Und dann meinte er so, jetzt lebt dein Traum und geh auf die Bühne.
Oh,
und das war so krass. Das war in Berlin. Das
wow.
war so crazy. Und ich war die ganze Zeit so emotional, weil ich dachte, oh mein Gott, was passiert hier? Und weil du gehst auf die Bühne und das war so laut. Es war wirklich, es ist immer noch so ein Geschrei, wenn ich auf die Bühne komme. Und du denkst dir so, bin ich hier One Direction? Was ist das? Das ist so crazy. Also ich bin super dankbar für alles, was daraus entstanden ist. Richtig crazy.
Krass.
Also und das war, glaube ich, auch so der Punkt, dass so Leute, also um mich herum auch so Familie gemerkt hat, okay, jetzt verändert sich das wirklich.
Und es ist vor allen Dingen auch weggekommen von dieser digitalen Bühne.
Ja.
Ne? Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen der TikToker, der lustige Videos postet, sondern da ist was richtig, sowas Nahbares
verrückt,
irgendwie daraus entstanden.
Ja.
Krass. Also gerade auch so, dass es jetzt irgendwie in Berlin ist, ist ja eine super schöne Erinnerung, so Hauptstadt. Und man sieht dich auch viel in Berlin. Viele deiner Videos spielen in Berlin. Mhm. Und hat Berlin für dich eine besondere Rolle, gerade weil du auch nicht hier geboren bist?
Ich glaube tatsächlich, ich bin ja erst nach Hamburg gezogen und da war ich auch noch nicht so geoutet. Ich habe mich erst in Berlin, glaube ich, geoutet. Da hatte ich auch zum ersten Mal so Dating-Profile ausprobiert. Und ich glaube, dass das hier schon der Schritt war, dass ich mich hier deutlich freier gefühlt habe und nicht so gefangen, weil man ja hier schon untergeht. Hier gibt's ja, hier ist ja einfach alles möglich quasi. Aber ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, durch meinen Freundeskreis, und das habe ich in meiner letzten Berlin-Show auch, da war Ricardo und Stripe, wir saßen im Publikum, und dann habe ich denen auch nochmal so gedankt vor allem, weil ich das schon krass fand. Ich war schon auch judgy damals im Sinne von, boah, der ist ja total feminin und guck mal, so und sowas und so. Und ich habe das, und dann waren die so über, es gibt ja auch ein Spektrum von Homosexualität, genau wie es ein Spektrum von Queerness gibt. Also es ist ja, und ich war immer so, man hat sich ja quasi mit der gleichen Person identifiziert und so. Und dann war ich ja auch so, oh, kann ich das mit der Nicola machen, weil es ist ja zu feminin dann auch. Dann war die, natürlich kannst du das machen, das ist doch völlig okay. Und dann war ich so, aber finde ich dadurch vielleicht keinen Partner mehr? Und dann hat sich so Gedanken, ist das nicht zu schwul? Und solche dämlichen Gedanken einfach. Und dann haben mich halt Strifey und Ricardo völlig darin supportet und auch in diesem, die sind ja auch völlig so, wie sie sind und werden ja völlig so von mir akzeptiert und ich habe das nie hinterfragt oder es ist ja einfach, sie sind so, wie sie sind und das ist voll cool so und wieso traue ich mich das eigentlich nicht? Und dann habe ich ja auch mit dieser Nicola-Rolle angefangen und das hatte ja völlig so ein positives Feedback und dann war ich auch so, und dann habe ich auch Papa gefragt, ist das irgendwie komisch, wenn ich das mache? Und Papa so, nein, das ist doch nur eine Figur, das ist doch wie Habe Kerkeling, das ist doch voll lustig. Und dann war ich so, ja, stimmt. Ja. Und dann war ich so, stimmt, das ist völlig egal eigentlich. Und dann habe ich das gemacht und ich glaube, dadurch sind auch die anderen Videos zum ersten Mal entstanden, weil ich dann mich getraut habe, mich so zu präsentieren, wie ich bin und habe auf mein Bauchgefühl zum ersten Mal gehört und war nicht so, oh, was sagt der von dem an? Was sagt denn dann die? Und was sagt der? Und war, also ich glaube schon, dass das, wäre ich ja nicht in Berlin gewesen, hätte ich die ja auch nicht kennengelernt. Also
die Befreiung.
Es war schon so. Ja.
Krass, ja.
Also ich bin voll dankbar dafür, auch für den Freundeskreis und auch für Familie, die einen so supportet haben quasi. Aber ich weiß schon noch, das habe ich auch zu meinem Vater damals gesagt, dass es schon krass war, weil du bist ja schon irgendwie auch, du hast diesen Traum in deinem Kopf und du bist ja auch irgendwie alleine damit. Also du hast ja dann, siehst du dann ja quasi alle um dich herum, die dann auch Erfolg haben und fragst dich ja schon irgendwann, oder habe ich vielleicht doch eine falsche Selbstwahrnehmung und es klappt irgendwann nicht. Und dann willst du ja auch, also du willst ja auch deiner Familie und Freunden so beweisen, dass du nicht bekloppt bist und
voll
daran glaubst.
Ja.
Und als das dann zum ersten Mal, also ich glaube schon, also vor allem so, mein Vater hat schon immer so daran geglaubt und hat mich auch mit der Kamera zum Beispiel, ich bin halt voll dankbar dafür, dass ich dann quasi Musical machen konnte und sowas. Der hat mich immer supportet auch. Ich habe gesagt, ich glaube, ich kann voll gut Fotos machen, ich muss das aber üben und dann habe ich halt mir eine Kamera geschenkt.
Oh.
Das ist halt voll schön, dass
dass
wir auch die finanziellen Möglichkeiten, Möglichkeiten hatten und so. Und deswegen haben mich meine Eltern immer supportet, aber das war denen das trotzdem zu beweisen, dass das auch klappen kann. Und das war so crazy dann für mich,
Krass. Dass
das dann wirklich geklappt hat. Ne?
Das hört sich auch so an, als hättest du dich selber extrem gefunden auch irgendwie darin. Und eine von den Community-Fragen lautet, ob es Vorurteile über dich gibt, wo du sagst, das denken Leute ganz oft und es ist aber gar nicht so.
Ganz viele Leute denken, ich bin voll selbstbewusst.
Mhm.
Nee. Also ich merke schon so, es hat sich in den Jahren, ich war schon so eine, ich bin nicht unselbstbewusst, also wenn ich jetzt in einem Kreis von fremden Menschen bin, da bin ich jetzt nicht schüchtern oder so, also das meine ich gar nicht damit, aber ich bin schon in manchen Dingen so insecure und ich finde das immer witzig, gar nicht witzig, aber ich finde das eher so, naja, witzig im Sinne von so verrückt, dass du Leute siehst, wo du denkst, boah, wie die ausschauen und dann sind das aber trotzdem so unsichere Menschen, denkst du, warum bist du unsicherer mit deiner Äußerlichkeit, wenn du so ausschaust? Und das ist so witzig, dass das gar nicht darauf übertragbar ist. Mhm. Was, also es ist was halt so, fühlst. Genau, und ich war immer schon, ich bin so eine Person, ich bin sehr selbstkritisch, ich gucke mir ganz oft Sachen, also ich glaube, ich würde mir jetzt den Podcast auch nicht anhören zum Beispiel, mhm. weil ich mir denke so, was habe ich da gesagt, wie sehe ich da aus und sowas, also das glaube ich.
Und dann hast du Film gemacht trotzdem.
Das finde ich was anderes zum Beispiel,
ach, was?
Ja, weil da dachte ich immer so, das ist so was, da vertraue ich mir total, dann weiß ich, ich bin auch lustig in dem Moment und kann lustigere Sachen und kann das auch lustig spielen und dann weiß ich, dass ich das gut machen kann. Da zum Beispiel bin ich gar nicht so selbstkritisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel singe, ich singe ja auch in meiner eigenen Show, dann bin ich jedes Mal sagen dann Freunde nach, boah, du hast so gut gesungen. Ich denke mir so, nee, gar nicht. Oder wenn Leute sowas filmen in der Show, boah, nee, finde ich ganz schlimm, wenn ich so singe, mache ich direkt weg so. Das heißt, da bin ich so, das kann ich mir nicht eingestehen.
Weil es ein echter Moment ist und weil
ich
das
weiß nicht, weil ich glaube ich nicht vertraue darauf, dass ich singen kann. Also ich denke mir jetzt auch, ich bin ein Sänger, ich denke so, ja, ich singe das dann halt so, weißt du, aber ich denke jetzt nicht, ich bin da der krasseste Typ und dann, also nee, und dann, nee, das kann ich mir nicht anhören tatsächlich, da bin ich dann so total selbstkritisch oder wenn ich auch in so, jetzt war ich bei die besten Comedians Deutschlands, konnte ich mir nicht angucken.
Das ist irgendwie auch schade.
Ja, ich weiß nicht. Oder ich war, oder als ich diesen Comedy-Preis damals bekommen habe, dann musste ich ja so eine Rede halten. Und dann war das auch so, dann habe ich den Preis ja auch Papa so gewidmet und war total emotional und habe ja doch am Ende ins Publikum geschrien. Und ich bin sowas von gay. Und dann war ich jetzt so, oh Gott, warum habe ich das gesagt? Wie unangenehm. Und dann war ich auch danach so und meinte so zu Papa, wie schlimm, dass ich es gesagt habe. Und er so, nee, du warst einfach frei und hast das zum ersten Mal so gesagt. Und dann war ich so, ah ja. Aber das fällt in dem Moment, denkst du so, oh nein, oh. Das kann ich mir, ich habe mir noch nie dieses ganze Video geguckt von dieser Rede. Hab ich noch nicht angeguckt. Nee.
Krass. Also, weiß ich nicht. Ich kann sagen, als jemand, der oftmals Podcasts spricht, dass es einem auch helfen kann, weil man, wenn man hinterher einen Podcast nochmal anhört mit sich selber, du weißt ja ungefähr, was du gesagt hast. Und ganz oft habe ich aber die Situation, dass ich der festen Überzeugung gewesen bin, dass ich Dinge so und so gesagt habe und einen Podcast
nicht so.
Höre.
Ja.
Nee, hast du anders gesagt. Ja. Und es ist total spannend, um sich selbst manchmal auch nochmal zu hinterfragen und um vielleicht gerade wir in einer sehr schnellen und dynamischen Arbeitswelt und uns jeden Tag ja auch viel angucken, viel konsumieren, nochmal kurz sich zurückzunehmen und sich einmal so zu setteln.
Es ist auch gar nicht, dass ich so nicht kritikfähig bin. Also ich frage dann auch, meistens frage ich dann Fenia, hör dir das nochmal an oder höre ich es mir, lass ich es erst bestätigen oder so absegnen. Ich gucke das ja auch an und dann denke ich ja auch, ah ja, daraus kann ich lernen und so. Mhm. Aber ich bin so selbstkritisch, obwohl ich das gar nicht so manchmal sein brauche. Weißt du, was ich meine? Das ist so, man macht ja auch Fehler, es ist ja völlig legitim, auch jetzt auch, dann, das ist ja logisch, dass ich dann nervös bin, wenn ich in so einer Show quasi bin und dann weiß ich, das wird so gefilmt, das ist natürlich auch anders. Ich bin zum Beispiel nicht so, wenn ich jetzt wüsste, ich bin jetzt auf meiner Tour und da sitzt ein fremdes Publikum, habe ich da nicht so Angst vor, wie du würdest da jetzt sitzen.
Ach,
oder dann
krass,
weiß ich so, oh ja, die haben dann schon so eine andere Wahrnehmung dafür und dann sitzen die schon, wir gucken mal, ne, so, ich glaube nicht, dass du so gucken würdest, aber das denkt man dann natürlich sofort, ne, dass jemand so mit einem anderen Auge da sitzt oder der kennt sich auch so aus, dann ist es schon so was anderes, dann
das
bin
ist
ich
aber
dann
genau
so,
so,
ja,
bei mir, wenn ich
oder Familie
so.
Sitzt dann also, oh nee, dann will man denen das ja auch beweisen, dass es gut ist,
ja.
Aber ich merke in Berlin, dass das schon anders geworden, also in Berlin ist es halt so, dass du viel mehr du selbst einfach sein kannst, ich glaube, weil man hier auch untergehen kann.
Weil es so viel gibt.
Ja, ja.
Wir haben so eine Umfrage gemacht auf dem Wir Berlin Instagram-Kanal. Und da ging es vor allem darum, was Leute konsumieren. Also wenn sie selber Creatern oder Influencern folgen. Und da ist tatsächlich Comedy die beliebteste Statistik gewesen.
Was?
Die meisten folgen Comedy und so Meme- oder Satire-Seiten.
Ach, lustig.
Gleich gefolgt von Lifestyle mit so ein bisschen Fashion Interior und Rezepten und Kochen und sowas.
Ach, krass.
Und in Berlin selber ist es aber wohl so, dass so Fitness und Ernährung eigentlich so die Top-Kategorien sind. Und das finde ich total spannend, weil ich hätte ich mir jetzt gar nicht so gedacht, ehrlicherweise. Und eine Community-Frage hat auch gelautet, welches Thema würdest du bespielen? Was würdest du machen, wenn es nicht Comedy wäre?
Was ich machen würde?
Ja.
Oh, wenn es nicht Comedy wäre. Oh, ich finde Reisen schon auch sehr interessant. Ich liebe Reisen, aber das ist ja auch so. Dann würde ich Reisen verlustigt darstellen. Nee, was würde ich denn machen? Ich glaube so, was mich immer so interessiert hat, wäre auch so Interior oder Reisen tatsächlich dann so. Aber es ist so komisch, wenn ich da nicht lustig sein darf.
Ja, voll,
dann ist es so mein Ding.
Schon,
so. Dann
ist es
ist so,
schon in deiner DNA.
Ja, ich glaube auch. Nee, das finde ich schwierig, aber das ist ja krass, dass hier am meisten mit so Fitness ist.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich meine, zum Beispiel München, da leben natürlich auch die Leute einfach ein bisschen anders. Das Geld ist da vielleicht ein bisschen anders. Da siehst du viel dann so Luxury-Fashion all solche Sachen. Ne? Also ich finde, man kann auch, das ist sehr klischeehaft gerade besprochen, aber man kann schon einzelne große Städte, in denen viel Influencer und
Düsseldorf ist ja auch
sind,
so ein bisschen so schickerer.
Genau, so ein bisschen posch. Ne? Also da leben zum Beispiel die meisten, also in Düsseldorf, die meisten Influencer. Und Berlin ist da schon sehr bunt, wie du schon gesagt hast. Man kann hier verloren gehen, man kann aber auch man selbst sein, ohne aufzufallen. Mhm. Ne? Wie du auf dem Dorf normalerweise, wenn meine Schwester zum Beispiel, wenn die mich besucht, die sagt immer, oh, ich habe in Berlin das Gefühl, ich kann so frei sein.
Ja.
Weil bei der ist es schon krass, wenn sie Vegetarierin ist.
Das
da
ist schon
Dorf.
Krass, oder? Ja, ich glaube, habe auch das Gefühl, ich könnte jetzt nicht so, und ich sehe ja nicht auffällig aus quasi, aber ich so, wenn ich, glaube ich, im Erkenschwick rumlaufen würde, wäre schon auffällig auf jeden Fall.
Bist du noch oft da an der Heimat?
Ich komme ursprünglich aus Herne, mein Vater ist aber dann nach Erkenschwick gezogen. So 2-3 Mal im Jahr.
Und merkst du einen Unterschied zu früher? Bist du dann so der bunte Hund, der da
so der bunte Vogel. ja, man merkt schon, dass man angeguckt wird. Ich glaube, es hat sich aber auch noch der Reichweite dann noch verändert. Das merke ich schon so. Und ich, also besonders wenn ich so zu Weihnachten da bin und man ist an so Orten, wo viele Menschen sind, merke ich das vor allem, dass man angeguckt wird. Aber ja, ich denke mir darüber so viel nach, wie ich aussehe tatsächlich oder was ich anziehe. Das habe ich früher, so war ich oft bedachter da drin. Oh, kann ich das jetzt anziehen? Ist das zu flippig für hier oder zu frech? Aber jetzt ist mir das so egal.
Ich bin auch in Berlin das erste Mal in der Jogginghose vor die Tür gegangen und es hat sich super weird angefühlt für mich, weil ich eh nicht viel in Jogginghosen rumlaufe. Aber es
aber
war
so eine schicke Jogginghose?
Nee,
jetzt
es war schon eine Jogginghose.
Okay.
So. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Und dann merkst du einfach, es juckt aber in Berlin auch einfach keinen.
Nee, ist egal.
Und es ist wirklich schön. Ja, in Berlin kann man viel man selbst sein. Wenn du sagst, dass du dann zum Beispiel mit Freunden irgendwie draußen bist und mit denen jetzt ein Video drehst oder so, man sieht dich oft, also manchmal zum Beispiel das Video mit Helge, ich wusste, in welcher Straße ihr das gedreht habt oder so, gehst du dann richtig casten, also dass du so durch die Gegend läufst und sagst, oh, der Ort sieht gut aus, oder gehst du raus und sagst, ich möchte heute ein Video drehen und da soll man ungefähr das und das im Hintergrund sehen, was gibt's denn hier gerade so, also wie suchst du in Berlin so die Locations, wo du Videos drehst?
Nee, tatsächlich ist es dann einfach so, ich muss im Park drehen, ich gehe in einen Park.
Okay, einfach,
also ich
gucke
einfach,
der
was
da
in,
ist.
Genau, ja. Weil ich denke mir so, das hat ja eher dann was, das ist ja lustig aufgrund dessen, was ich mache und nicht aufgrund des Parks so oder der Location. Ich gucke, aber mit Helge war es einfach zum Beispiel dann, ich glaube, einmal war er bei mir und einmal war ich bei ihm und wir sind dann in die Nähe gegangen und haben geguckt, was so schön ausschaut. Für so eine schöne Straße, für den Hintergrund einfach. Aber ich caste jetzt nicht so extra für irgendwelche bestimmten Videos.
Was ja dann Influencer,
das ich
die
aber,
viel Fotos
das habe ich früher immer gemacht. Ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel sind wir extra nach irgendwo hingefahren und dann da ein Foto zu machen, weil wir gesehen haben, oh, da machen andere auch so coole Fotos. Ja. Und machst du das auch heute noch, so dass du Sachen
nee,
so...
Nee, aber ich sehe das oft bei Leuten
botanischer
in ihren Stories.
Garten.
Ja, genau. Oder die sind irgendwo im Ausland sagen, sagen in ihrer Story, wir sind jetzt extra hingefahren, weil wir eigentlich diese Location und der jetzt war
das
zu
früher
und
gemacht.
Das ist dann 3 Jahre alt. Und aber das ist so wirklich, da hat man das Gefühl, das Social Media von vor 5 Jahren. So, ne? Das ist mittlerweile einfach nicht
mehr
so krass.
Ja, weil es geht mehr, du bist ja eigentlich der Fokus, aber manchmal ist es aber auch, wenn du einen schönen Hintergrund hast, dann umrahmt es natürlich dann das Foto natürlich noch mehr. Ne? Das merkt man schon.
Ja, aber fotografierst du jetzt selber noch?
Dass ich Leute so fotografiere? Nee.
Gar nicht.
Nee, deshalb mache ich, also deshalb, wenn ich so, wenn das einfach so aus Spaß entsteht, dann beruflich gesehen mache ich das nicht mehr.
Ja. Fehlst du aber?
Nee, sonst würde ich es ja machen, denke ich mir so.
Ja, manchmal
nee,
ist es so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat so viel. Ich meine, du hast das Synchronsprechen, das Schauspiel. Du
das mache ich auch nicht
Tour.
Mehr so viel. Das mache ich so einmal die Woche, wenn noch.
Ach, also gar nicht viel.
Das ist gar nicht mehr viel. Früher habe ich das jeden Tag gemacht, aber jetzt ist es so, dass mich das dann so... Nee, weil tatsächlich mit der Tour und so, das hat sich schon nochmal verändert dann so. Ich habe mir das nicht so anstrengend vorgestellt. Und das ist nicht so, ich habe mir das schon anstrengend vorgestellt, aber es ist tatsächlich, das Fahren ist schon am meisten so anstrengend noch. So, wenn du auf der Bühne bist, ist es natürlich auch anstrengend. Vor allem hatten wir zum ersten Mal 4 Tage. Und dann habe ich gedacht, oh, ob ich das ganz schlimm finde. Aber es war gar nicht tatsächlich so schlimm, wie ich dachte. Es war dann tatsächlich gar nicht, also ich könnte, das war jetzt nicht so schlimm. Aber das Fahren tatsächlich ist das Schlimme. Weil dann fährst du jetzt, wir waren in Mannheim, fährst du 7 Stunden hin, dann fährst du am nächsten nochmal 4 Stunden. Das ist dann eher das Schlimme gewesen. Dieses Fahren, dann sitzt du im Auto und dann kommst du an, dann kannst du die Stadt auch meistens nicht so angucken. So das eher so. Mhm. Ja.
Flugbegleiter live.
Ja, es ist so krass auch.
Ich habe mir ehrlicherweise...
Hast du keine Flugangst?
Nee, ich habe keine Flugangst.
Boah, so gar nicht?
Nee.
Boah,
ich hab mir aber früher immer vorgestellt, was ich besonders schwierig fände, sowohl bei Bands als auch eben bei Leuten, die irgendwie Comedy machen, wenn du jetzt 3 Tage hintereinander, 4 Tage hintereinander tourst und das Programm ist ja das gleiche, dasselbe. Ist es dann manchmal weird, diese Witze, weil ich habe zum Beispiel mal bei dir irgendwann mal was reingeguckt und ich kannte den Joke schon aus irgendeinem Video und ich frage mich, wie ist das für die Person, die den Joke erzählt? Ist es dann irgendwie blöd, weil man schon das Gefühl hat, hier wird jetzt der Lacher eingebaut und da drehe ich mich jetzt so lustig um und dann hole ich jemanden aus dem Publikum, weil es schon so abgespielt irgendwie dann wird?
Der Zauber liegt ja darin, dass du es nicht zeigst, dass es abgespielt ist. Und ich tatsächlich kriege das oftmals das Kompliment, dass es ein Abend wäre mit FreundInnen und ich erzähle denen einfach was. Und das ist ja total schön. Also wirkt es ja zumindest so, als hätte ich es nicht auswendig gelernt vorher. Und es verändert sich auch schon nochmal jedes Mal, weil ich gehe oft auf das Publikum ein, wir reden ganz oft und dann hast du natürlich total die absurden Situationen, die immer anders sind, weil du dann natürlich auch improvisierst. Aber natürlich, die Jokes sind jedes Mal die gleichen. Aber, und das habe ich mich auch gefragt, beim Musical fand ich das richtig blöd zum Beispiel. Also, boah, du hast dann 100 Vorstellungen, da muss jeden Tag das Gleiche spielen. Weil dann ist es ja wirklich genau das Gleiche einfach. Ob mich das dann so nervt bei der Tour auch und ich mir denke, was habe ich getan? Jetzt muss ich noch 50 Shows spielen. Und das ist gar nicht der Fall tatsächlich. Ich glaube, weil ich alleine auf der Bühne bin und dann auch selber das immer verändern kann. Mhm. Ich merke schon, dass ich die gleichen Sätze erzähle, aber die trotzdem anders betone manchmal und so. Und du hast natürlich die gleiche Satzstruktur immer schon so drin, aber es entstehen manchmal so witzige Sachen noch zusätzlich. Mhm. Also da habe ich gar nicht das Gefühl, ich erzähle das Gleiche.
Hast du schon mal was vergessen?
Ja, ich habe, es ist aber nicht schlimm dann, aber ich hatte einmal ein Blackout zum Beispiel, dass ich nicht wusste, hey, was kam denn jetzt als nächstes? Und dann habe ich so künstlich gelacht, nochmal so und dann weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe, um nochmal darüber nachzudenken, was kommt, oder habe kurz was anderes erzählt, wo ich wusste, das kann ich auch erzählen. Und dann habe ich, oder fehlt doch was, und habe darüber nachgedacht. Das fand ich auch gruselig, wie das Hirn das so zeitgleich macht. Ne? War ich super gruselig, wie das ging.
Und es hat funktioniert.
Ja.
Das hat keiner gemerkt.
Ja, nee, das merkt.
Habt ihr manchmal auf der Bühne dann aber irgendwie so Teleprompter oder irgendwas?
Nee, das habe ich gar nicht. Ich habe auch direkt bei der Preview, haben alle gesagt, leg dir Zettel da vorne hin, damit du die Reihenfolge weißt. Mhm. Und ich war so, nee, ich muss das doch direkt lernen. Ich muss doch direkt raus und muss aufs Gesicht im Notfall fallen. Oder auf, ne? Ich wollte das Wort jetzt. Ist das nicht Kies und Schnauze? Kann ich das sagen dann? auf die Schnauze fallen. Und muss ja diesen Blackout-Moment auch erleben müssen, damit ich weiß, wie es ist, damit umzugehen. Also habe ich
wärst
direkt.
Ein strenger Vater.
Ja, deswegen habe ich direkt. Nee, deswegen habe ich direkt mir gar keine Zettel hingelegt. Und direkt, ich sehe ganz oft auf offenen Bühnen auch, dass Leute mit Zetteln arbeiten. Das habe ich auch nie gemacht. Ich wollte immer schon so auf der Bühne stehen, dass ich mir das. Ich muss dann kämpfen.
Krass. Und wie lange hast du es dann im Kopf? Eine Show geht wie lang insgesamt?
Ich glaube, beide Hälften gehen so 45, ich glaube die erste 45 und ich glaube, sei schon fast eine Stunde jetzt.
Also du hast zweimal 45 Minuten im Kopf. Mhm. Das ist schon krass.
Das geht aber voll. Das ist dann so, weil das ist wie so Eselsbrücken die ganze Zeit. Das ist so dim, das geht immer weiter. Du weißt genau, was kommt dann. Und ich habe das auch so, also du baust dir auch einen roten Faden auf und baust dir auch so Eselsbrücken dann auch so. Ja, wie kommst du? Ich mochte das immer nicht wie, ich erzähle von Avocado, auf jeden Fall Aliens zum Beispiel. Also dass ich habe versucht, so immer so einen roten Faden zu haben, damit ich auch gut so durchkomme.
Da durchkommst. Ja. Wann spielst du das nächste Mal irgendwas in Berlin?
Auf jeden Fall findet ihr meine Termine auf Instagram.
An dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank an Nico Stank. Ja. Schön, dass du da warst. Ja. Und ansonsten, also das war wirklich eine ganz tolle unterhaltsame Folge. Ich hab viel mitgenommen. Und ansonsten, wenn ihr auch diese Folge ganz toll fand, dann schreibt uns gerne Feedback, auch wenn ihr irgendwie noch Anregungen habt oder Kritik. Und ansonsten könnt ihr auch gerne immer noch mal bei unserem Insta-Kanal auf Wir Berlin vorbeischauen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und habt alle noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, Nico. Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss. Gerne. Tschüss.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.